aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim.
Was macht das dann mit dem Weltvertrauen der Menschen?
Gute Wissenschaftskommunikation traut sich, Unsicherheiten zu kommunizieren.
Der Satz, das machen wir schon immer so, hat mich dann in die Wissenschaft getrieben.
Betrachtungen und Erkenntnisse von Forscherinnen und Forschern. Moderiert von Sarah Reinke.
In der heutigen Podcast-Folge ist Professor Dr. Peter Frey mein Gast. Er leitet das Institut für Sportwissenschaft an der Universität Hildesheim und ist selbst leidenschaftlicher Radsportler. Wir schließen mit unserem Gespräch an die letzte Folge der Podcast-Reihe aus der Wissenschaft, in der ich mit der aus Hildesheim stammenden mehrfachen Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze über ihren Sport und über die besonderen Herausforderungen und Bedingungen im Spitzensport gesprochen habe. Falls ihr die Folge 17 noch nicht gehört habt, lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören, denn Emma gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen. Und wenn wir heute ein bisschen mehr aus der wissenschaftlichen Sicht auf das Thema blicken werden, wird es auch immer mal wieder Bezüge zu Emma Hinze geben. Und dies hier ist nun also Teil 2. Hallo Herr Frey.
Hallo Frau Reinke.
Herr Frey, ich habe Sie vorhin kurz angeführt als Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Hildesheim. Erzählen Sie uns doch noch mal ein bisschen mehr über sich und über Ihre Forschungsschwerpunkte und vielleicht auch über Ihren eigenen sportlichen Hintergrund.
Okay, wo fange ich an? Ja, vielleicht damit, dass ich jetzt, ich bin schon 15 Jahre an der Uni Hildesheim und leite dort das Sportinstitut und habe ein tolles Team, mit dem ich das Institut weiterentwickeln kann. Und bin eigentlich ein Kind der Sportschule Köln. Dort habe ich studiert und mich weiter wissenschaftlich qualifiziert. Und dann irgendwann hatte ich eben die Chance, in Hildesheim sozusagen professoral aufzuschlagen. Und die Chance habe ich natürlich dann auch ergriffen. Ja, und zu meinen Schwerpunktsetzungen. Ich bin von Haus aus Sportpädagoge, stelle also Fragen von Erziehung und Bildung in Feldern von Sport und Bewegung, Schulsport, Kinder- und Jugendleistungssport, Erwachsenensport, Gesundheitssport und interessiere mich auch insbesondere für die kommunikativen Prozesse in diesen Feldern. Also wie zum Beispiel Trainer mit Athleten kommunizieren, Trainerinnen mit Athletinnen kommunizieren, Lehrerinnen mit Schülern kommunizieren im Sportunterricht, im Leistungssport, im Training und so weiter. Das sind so die Fragestellungen, die mich am meisten interessieren.
Zum Einstieg vielleicht einmal eine kleine Definitionsfrage. Was ist denn überhaupt Leistungssport im Vergleich zum Freizeitsport?
Die Frage kommt ganz schlicht daher, aber de facto ist sie gar nicht so einfach zu beantworten. Also von Leistungssport spricht man, wenn die Tätigkeit, die man regelmäßig verübt, wenn man das analytisch macht und systematisch macht, also nicht nur zufällig sich sportiv bewegt und Leistung verbessern möchte, sondern das wirklich systematisch macht, in der Woche, im Monat, im Jahr, im Verlauf der eigenen Biografie, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht der Leistungssportgedanke oder der Leistungssportbezug etwas weniger wird, weil andere Dinge in den Mittelpunkt rücken. Aber dann spricht man eigentlich von Leistungssport. Und wenn Sie noch so eine ungefähre Benchmark haben wollen, das ist ja auch immer davon abhängig, in welchen Sportarten und Bewegungsfeldern wir uns befinden. Deswegen kann man da nicht sagen, so und so viel Training in der Woche. Aber wenn ich davon spreche, dass es systematisch und regelmäßig sein muss, reden wir von 4 bis 7 Mal Training in der Woche mit entsprechenden Vergleichswettkämpfen. Das gehört auch zur Definition dazu, dass man sich in einen Wettstreit begibt. Und dann natürlich auch sich daran arbeitet, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag seine Leistung zu entwickeln und zu verbessern. Dann würde man tatsächlich von Leistungssport sprechen. Davon noch weiter auszudifferenzieren wäre der Hochleistungssport. Da befinden wir uns dann in einem ganz anderen Segment. Also das, was Emma Hinze macht, ist natürlich nicht nur Leistungssport, sondern ist Hochleistungssport. Höher geht's gar nicht, was die Anforderungen an Leistung und Leistungsentwicklung anbelangt. Da kommen dann noch andere Geschichten ins Spiel, wie ein ganzer Staff an Betreuer, Betreuerin, den man benötigt, um Leistung zu entwickeln. Und die Intensität und Umfänge sind ungleich höher als bei, sage ich mal, ambitionierten Leistungssportlern oder auch ambitionierten Breitensportlern, die mit einer Leistungsmotivation ihren Breitensport machen. Zu denen gehöre ich übrigens nebenbei bemerkt. So kann man das ungefähr unterscheiden. Und Freizeitsport ist etwas, was man mal ganz gerne macht, was man aber auch mal auslassen kann, wo vielleicht andere Motivlagen im Vordergrund stehen, wie das Miteinander, was nicht bedeutet, dass Leistungssportler und Hochleistungssportler nicht auch Freude am Miteinander haben. Aber es geht eben um die Dominanz der jeweiligen Kategorie. Und beim Freizeitsport ist die Dominanz eben nicht zwingend nur das Entwickeln von Leistung, sondern eben auch andere Dinge.
Was unterscheidet denn einen erfolgreichen Leistungssportler oder eine erfolgreiche Leistungssportlerin in Bezug auf ihre Persönlichkeit, auf bestimmte Eigenschaften von einem weniger erfolgreichen? Was braucht man, um wirklich ganz vorne dabei zu sein?
Also ich sag mal so, die Range zwischen erfolgreichen Leistungssportlern und weniger erfolgreichen Leistungssportlern ist relativ schmal. Es bedarf nämlich nicht viel, um im Prinzip eben nicht ganz an die Spitze zu kommen, aber trotzdem eigentlich die Voraussetzung zu haben. Und manchmal schafft man es an die Spitze, hat aber vielleicht nicht unbedingt mehr Talent und mehr, sage ich mal, Fähigkeiten als andere, die es nicht schaffen. Manchmal spielen Zufälle eine Rolle, manchmal spielt auch Glück eine Rolle oder günstige Umstände eine Rolle. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was unterscheidet erfolgreiche Leistungssportler von nicht erfolgreichen Leistungssportlern. Ich würde sagen, sie haben sehr viel gemeinsam, nämlich die Orientierung auf Leistung hin. Eine Orientierung, die im Prinzip für die gesamte Biografie hochrelevant geworden ist. Und auch hochrelevant bleibt über viele, viele Jahre, sodass man auch nicht sagen kann, die weniger erfolgreichen Leistungssportler hätten jetzt weniger investiert oder hätten sich ausgeruht auf was auch immer, sondern es ist wirklich ganz komplex, um am Ende sagen zu können, der hat es geschafft oder die hat es geschafft und der oder die hat es eben nicht geschafft. Man kann es auch ganz schlecht prognostizieren. Also die Fähigkeiten und Kompetenzen, die man benötigt, um ganz erfolgreich zu sein, sind sehr vielfältig. Es geht eben nicht nur um die körperlichen Voraussetzungen, es geht nicht nur um die psychischen Voraussetzungen, es geht auch um die soziale Eingebettetsein, es geht darum, dass man im Prinzip um sich herum auch eine sehr angenehme Wohlfühloase hat, die für das Entwickeln von Leistung total wichtig ist. Eine lange Zeit hat man immer nur auf die körperlichen Parameter geguckt. Herz-Kreislauf-Kapazität, Kraftwerte etc. Aber das alleine ist es nicht, sondern es ist eine sehr komplexe Gemengelage, um tatsächlich ganz erfolgreich in so einem System zu agieren.
Was ich immer faszinierend finde, ist, dass es bei Sportarten, wo es halt auf Zehntelsekunden ankommt teilweise, also auf Geschwindigkeiten ankommt, aber in wirklich ganz kleinen ausdefinierten Einheiten, um dann am Ende auf dem Treppchen zu landen, dass es da trotzdem Personen gibt, und Emma gehört ja dazu, die immer wieder an diesen Erfolg anknüpfen können und immer wieder ganz vorne mit dabei sind. Und das finde ich dann schwierig, damit zu vereinbaren, dass es vielleicht nur ein momentaner Zufall oder eine momentane günstige Konstellation von äußeren Rahmenbedingungen ist.
Ja, da haben Sie recht. Also ohne, dass ich jetzt Emma Hinze näher kennen würde. Ich kenne natürlich ihre Erfolge und verfolge natürlich auch logischerweise ihre Karriere schon aufgrund des Standorts Hildesheim und den Bezug, den ich selbst als ambitionierter Freizeit-Rennradfahrer habe. Bei Emma Hinze kommt mit Sicherheit sehr viel zusammen. Also natürlich die körperliche Voraussetzung. Sie wird über einen hervorragendes Herz-Kreislauf-System verfügen. Sie wird über sehr, sehr gute muskuläre Voraussetzungen verfügen, entsprechende Kraftwerte haben. Sie hat mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Kopf. Ich weiß nicht, ob Sie mal eines Ihrer Rennen gesehen haben, wenn Sie am Start auf der Bahn in der Startphase im Prinzip zu Ihrer Gegnerin rüber guckt. Das ist so ein Markenzeichen von ihr, um zu signalisieren, ich bin hier und ich bin bereit. Das heißt, sie hat auch die Nervenstärke und sie hat den Mut, sich auch in diese Challenge zu begeben. Denn Rennradsport und Bahnradsport insbesondere, da muss man auch sich selbst überwinden können und in die Zonen hineingehen, wo es sehr, sehr gefährlich werden kann. Und diese Kompetenz, also auch resilient gegenüber Gefahr zu sein, das gehört eben auch dazu. Es gibt Sportarten, bei denen ist das weniger der Fall. Also, sag ich mal, Langstreckenläufer, bei denen ist das weniger ausgeprägt. Aber im Rennradsport gehört das dazu. Es gibt zum Beispiel Rennradprofis, die von ihren körperlichen Herz-Kreislauf-Voraussetzungen genauso gut sind wie diejenigen, die vorne sind, aber die trotzdem den Sprint verlieren oder was auch immer verlieren, weil sie, so sagt man das im Rennradsport, weniger stark reinhalten wie die vorne gewinnen. Und das ist eben das, was ich meinte. Mut, Überwindung. Und das zeigt, wie komplex auch so ein Anforderungsprofil in einer Sportart aussehen kann.
Die meisten Personen, die uns jetzt hier zuhören, werden wahrscheinlich eher im Bereich der FreizeitsportlerInnen unterwegs sein. Und deshalb nochmal die Anschlussfrage. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was macht Leistungssportler erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Was gehört denn überhaupt erstmal dazu, um vom Couch Potato zum einigermaßen ambitionierten Sportler oder zur Sportlerin zu werden?
Ich glaube, dass es so den klassischen Couch Potato gibt. Natürlich gibt es Couch Potatoes, aber ich glaube, dass es nicht viel bedarf, um auch diese Menschen sozusagen zu bewegen, sich in einem Feld auszuprobieren. Und dazu bedarf es entsprechender Anreize, also zum Beispiel Angebote, die man wahrnehmen kann, oder auch soziale Beziehungen, soziale Kontakte, die aus denen man Motivation beziehen kann, mal etwas zu versuchen und zu tun. Ich glaube, die Voraussetzungen in irgendeiner der vielen Facetten von Sport und Bewegung etwas zu leisten, und zwar im ganz positiven Sinne, also sich selbst zu erleben, sich selbst zu verbessern, festzustellen, ich kann etwas, was ich vorher noch nicht konnte, und es bedarf manchmal gar nicht viel, um das auch hinzubekommen. Ich glaube, dass diese Erfahrung alle machen können. Ich glaube, das ist auch ja die Erwartung und manchmal auch die zugegebenermaßen eine Überhöhung an Sport, dass man das alles leisten soll. Aber ich glaube daran, dass jeder seinen Sport finden kann oder jede ihren Sport finden kann. Aber auch da ist es so, dass es manchmal wirklich die Umstände sind, auch sehr vielfältig, eben quasi aus der Passivität herausgeholt zu werden und dann tatsächlich etwas zu versuchen und zu wagen. Das, interessanterweise jetzt in der Corona-Pandemie hat man beides festgestellt. Also man hat festgestellt, dass es natürlich diejenigen gab, die weniger gemacht haben in der Zeit, weil einfach auch bestimmte Möglichkeiten weggefallen sind. Aber es gab auch diejenigen, die auf einmal hochaktiv geworden sind. Die auf einmal wieder ihr altes Rennrad aus dem Keller geholt haben, aufgeputzt haben und sind gefahren. Ich kann Ihnen sagen, ich komme aus Köln, das hat exorbitant zugenommen unter Corona, dass auf einmal Menschen auf dem Rad zu sehen waren mit interessanten Fahrrädern, sage ich es mal so, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Also diesen Effekt gibt es auch. Und das ist zum Beispiel dann so ein Anlass, vielleicht auf einmal Zeit und Gedanken an so etwas zu verschwenden, was keine Verschwendung ist. Und dann passiert etwas. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, ach, aus welchem Grund auch immer, ich mache jetzt mal weniger. Also auch das lässt sich, glaube ich, pauschal schwer beantworten. Also ich glaube, dass auch die Couch-Potatoes, so wie Sie sie genannt haben, die haben das auch in sich.
Optimistische These, auf jeden Fall.
Ja, die haben das auch in sich. Ja, also viele haben auch Hemmungen, weil sie glauben, sie können es nicht, sie sind zu schlecht. Das Alter ist vielleicht vorangeschritten und dann traut man sich nicht, in Vereinskontexte zu gehen oder in den informellen Sport einzusteigen. Und wenn man dann mal feststellt, es geht anderen auch so und jeder hat die Möglichkeit, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auszuprobieren und zu verbessern, und das wird auch sozial wohlwollend zur Kenntnis genommen, mindestens das. Ich glaube, dass es auch an solchen Dingen liegt. Also ja. Rückenwind bekommen in vielfältiger Art und Weise.
Ja, spannend fand ich auch den Punkt, dass man seine Sportart vielleicht auch erst ein bisschen finden muss. Das hatte Emma Hinze selbst auch beschrieben. Also sie ist ja auch nicht auf dem Bahnrad irgendwie gestartet, sondern sie hat sogar ganz am Anfang mal Ballett gemacht, hat sie erzählt. Dann Straßenrad gefahren und ist dann auch mehr oder weniger durch Zufälle und durch Ausprobieren letztendlich bei ihrem Spezialgebiet gelandet, bei dem sie jetzt so erfolgreich ist. Allerdings war da noch nicht von fortgeschrittenem Alter die Rede, sondern Emma war da noch sehr jung. Und da schließt sich für mich auch die Frage an, was bringt denn junge Menschen, zum Teil ja noch Kinder, also Emma war 8 Jahre alt, als sie mit dem Sport in etwas ausgeprägterer Form gestartet hat. Was bringt junge Menschen dazu, trotz aller Entbehrungen, die damit verbunden sind, sich für den Leistungssport und für das regelmäßige Trainieren zu entscheiden?
Also wir sprechen in den Sozialwissenschaften des Sports davon, dass das häufig so eine Fahrtabhängigkeit ist. Man entscheidet sich ja nicht in jungen Jahren dafür, irgendwann mal Leistungssportlerin oder Leistungssportler zu sein. Manchmal steigt man, sage ich mal, in relativ normale Sport- oder Bewegungsverhältnisse ein, über die Familie oder über Freunde, und fängt dann so langsam mal an. Und dann steigert sich das. Man bekommt die Rückmeldung, dass man offensichtlich Talent für diese Angelegenheit hat. Und dann wird das mehr. Und dann wird es nochmal mehr. Dann wird es häufiger auch dann lebensbestimmender, biografiebestimmender im umfänglichen Sinne. Die Sozialkontakte, die man knüpft, kommen dann häufig auch aus diesem System, aus diesem Bereich, in dem man sich dann befindet. Es wird ein großes Familienthema, und dann ist man im Prinzip auf so einer Schiene. Das ist also so ein schleichender Prozess, und das erlebt man ganz häufig quer zu den Sportarten, dass es im Prinzip über diese Art und Weise verläuft. Und auch da, das, was ich am Anfang sagte, gibt es auch Zufälle, dass man dann in diese eine Sportschiene, landet und in eine andere nicht. Sie haben das gerade gesagt. Manche probieren mehrere Dinge aus und irgendwann stellen sie fest, und das kann wirklich ein Zufall sein, das ist es aber eigentlich. Da habe ich noch viel mehr Lust zu und viel mehr auch Talent vielleicht dafür. Talentbegriff könnte man auch nochmal drüber diskutieren. Und dann ist das, was man tut, nicht unbedingt immer nur von Entbehrung gekennzeichnet. Das versuche ich immer auch den Studierenden klarzumachen, wenn ich über Kinder- und Jugendleistungssport rede, da wird dann häufig die Figur bemüht. Ja, das kann doch keine gesunde Kindheit sein, da hat man doch keine normalen Sozialkontakte. Das Leben von jungen Menschen, die schon auf dieser Leistungssportschiene sind, ist doch gekennzeichnet von vielen Entbehrungen. Und ich versuche dann mal mit dem Gegenbild zu arbeiten und sage, was ist denn deine Vorstellung von einer normalen, glücklichen Kindheit, von der du das dann unterscheidest, was Leistungssportlerinnen und Leistungssportler tun? Ist es die romantische Verklärung einer Kindheit, die daraus besteht, Staudämme zu bauen und Baumhäuser zu bauen, die vielfältige Sozialkontakte nachgehen? Und was ist deine Vorstellung von Kindern und Jugendlichen, die Leistungssport machen? Ich kann Ihnen sagen, dass gerade im Leistungssport Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, wirklich sehr viele Sozialkontakte einzugehen. Natürlich sind es Kinder und Jugendliche, die das Gleiche tun. Aber sie sind eben Peers, die dann eben den gleichen Weg eingeschlagen haben. Sodass ich zum Beispiel niemals davon sprechen würde per se, dass man sozial weniger relevante, sag ich mal, Sozialkontakte hat in diesem Feld. Das würde ich nie sagen. Und was natürlich de facto da ist, dass man sehr viel investieren muss. Das macht nicht immer nur Spaß, wenn man in dieser Leistungssportschiene ist. Aber im Prinzip grundsätzlich Leistung erbringen zu wollen und sich zu verbessern, ist natürlich auch ein starkes Motiv, weiterzumachen. Und ein starker Rückenwind, den man bekommt. Gerade für junge Menschen, die merken, dass sie etwas können, was andere nicht können, was sie zumal vorher auch nicht konnten, von dem sie sich nie hätten vorstellen können, es jemals zu können. Und die daraus für ihr Selbstwertgefühl und auch für ihr soziales Standing sehr, sehr viel beziehen. Das ist mit Sicherheit sehr optimale Verhältnisse, wenn es so liefe. Gibt natürlich auch die dunklen Seiten, wo es schiefläuft.
Bleiben wir mal erstmal noch bei den hellen Seiten. Was kann man denn aus dem Sport auch für andere Lebensbereiche noch lernen?
Ja, das ist auch eine gern gestellte Frage. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Häufig verbindet man mit denjenigen, die Sport machen, andere Tugenden, die sozusagen reflektorisch auch anzutreffen sind, wie zum Beispiel Fleiß, Ordnung, Durchhaltevermögen, soziale Kompetenz, Selbstständigkeit etc. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass es solche Effekte gibt. Aber manchmal denke ich mir, dass man den Sport auch nicht überhöhen sollte, dass Sport im Prinzip nicht zwingend das Kompensat für alles ist, was schieflaufen könnte, sondern dass man ihn als das betrachtet, was er ist, eine Möglichkeit, sich selbst zu erleben, sich in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Körperlichkeit mit anderen zu erleben und dadurch etwas sehr Lebensbestimmendes und Wichtiges für sich zu identifizieren und das dann auch eine Zeit lang intensiv zu machen und vielleicht sogar sehr, sehr lange intensiv zu machen. Und das finde ich eigentlich schon Gewinn genug, unabhängig von der Frage, ob andere zentrale Tugenden daran gekoppelt sind.
Ich hatte gar nicht so sehr an Tugenden gedacht, die man unbedingt auch für andere Lebensbereiche braucht, sondern eher an Learnings, wie zum Beispiel Umgang mit Misserfolgen oder auch das Erkennen eigener Grenzen.
Da sagen Sie was ganz Wichtiges. Also der Umgang mit Misserfolg, das ist eine basale Erfahrung im Leistungssport. Also Misserfolg, Scheitern ist eigentlich in die Struktur des Leistungssports oder die Struktur des Sports per se eingeschrieben. Man kann auch sagen, die Erfolge im Sport sind manchmal wie so Inseln im Meer. Das heißt, fast schon ein bisschen unwahrscheinlich, zumindest wenn man es daran bemisst, ganz, ganz oben zu sein und der Allerbeste oder die Allerbeste zu sein. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Gut, Emma Hinze ist ein bisschen Gegenbeispiel, weil sie seit Jahren tatsächlich immer oben steht. Aber das ist eine absolute Ausnahmekarriere. Und wer kann schon das von sich sagen, immer auf dem Treppchen zu stehen? Aber trotzdem bleibt man dabei und gibt nicht auf. Und ich glaube, das ist die positive Eigenschaft, die man daraus beziehen kann. Also, dass man aus den Misserfolgen trotzdem Selbstwertgefühl bezieht und Selbststärke bezieht und es wieder versucht, beim nächsten Mal besser zu machen. Und ist ja auch das, was am Sport so unheimlich gut gefällt. Und also als, wenn ich jetzt mal an das Sportpublikum denke, uns gefallen ja gerade diejenigen, die durch das tiefe Tal der Tränen gegangen sind, die gescheitert sind und die dann wie Phönix aus der Asche aus diesem Scheitern wieder emporgestiegen sind und nun erfolgreich geworden sind. Das sind eigentlich diejenigen, die Sporthelden, die uns am meisten in Erinnerung bleiben. Es sind ja nicht immer diejenigen, die allglatt alles gewonnen haben in ihrer Karriere. Die gibt es, aber es sind die absolute Ausnahme. Die meisten Leistungssportler, die es mal geschafft haben, haben eben genau das erlebt. Aber sie haben weitergemacht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man aus dem Sport beziehen kann. Vielleicht mehr im Sport als in anderen sozialen Handlungsfeldern.
Okay, dann kommen wir doch jetzt aber doch nochmal zu den Schattenseiten und zu den Personen, bei denen es vielleicht nicht so läuft und die das tiefe Tal der Tränen zwar durchschreiten, aber nicht auf der anderen Seite wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen, sondern möglicherweise einfach dem Druck auf Dauer vielleicht nicht gewachsen sind oder einfach nie dahin ankommen, wo sie eigentlich mal hin wollten zu Beginn ihrer Karriere.
Ja, und die keine Rückmeldung bekommen von ihrem Sozialsystem, dass es vielleicht besser ist, es sein zu lassen und einen anderen Weg einzuschlagen. Die also verzweifelnd an diesem Pfad festhalten, weil sie vielleicht auch keine Alternative haben oder weil ihnen keine andere Alternative aufgezeigt werden. Die also eigentlich allein gelassen werden mit diesem fatalen Pfad, auf dem man sich bewegen kann. Und dann manchmal über das Ziel hinausschießen, noch mehr versuchen, um Leistung zu erreichen, dann auch noch unglücklicher werden, dass es ein Teufelskreis, eine Teufelsspirale nach unten ist. Dass der Wind immer von vorne kommt, eben kein Rückenwind. Und dass man das dann vielleicht irgendwann sich isoliert und dann im Sinne des Wortes auf der Strecke bleibt. Oder dann andere Dinge versucht, die man nicht versuchen sollte. Also brutal mit seinen Ressourcen umgeht, über die Belastungsgrenze hinausgeht, vielleicht sogar noch zu unerlaubten Mitteln greift. Auf das Thema wären Sie bestimmt auch noch gekommen. Das sind natürlich die Schattenseiten des Sports und des Leistungssports. Die gibt es natürlich auch.
Gibt es Zahlen dazu? Also im Verhältnis, Sie haben ja gesagt, Emma Hinze ist eine absolute Ausnahmesportlerin als Beispiel für eine sehr, sehr positive und eigentlich optimal gelaufene Karriere. Aber ich stelle mir vor, dass das Feld derjenigen, die eben niemals so erfolgreich sind, das muss ja ungleich größer sein.
Ja, aber jetzt die Gegenfrage, Frau Reinke, wer soll diese Zahlen parat halten? Glauben Sie, dass Vereine und erfolgreiche Verbände ein Interesse daran haben, ihre Dropout-Zahlen nachzuhalten, zu evaluieren? Vielleicht tun sie das, aber ich kenne die Zahlen nicht, wie viele auf der Strecke geblieben sind, aufgehört haben, gescheitert sind, vielleicht sogar persönlichkeitsgefährdend gescheitert sind im Verhältnis zu denjenigen, die es geschafft haben. Deswegen kann ich nichts über diese Relation sagen. Das, was ich sagen kann, ist, dass es natürlich diese Fälle, so würde ich es jetzt mal nennen, gibt. Das sind ja auch bisweilen Fälle, die, gerade wenn es sich um den Hochleistungssport handelt, auch bekannt geworden sind, die man verfolgen konnte. Ein Kollege von mir forscht zum Beispiel zu der Fragestellung, wie es sich um Depressionen im Spitzensport verhält. Eines der tabuisierten Themen.
Was ja aber durchaus auch erfolgreiche Sportler betreffen kann, Sportlerinnen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja das, was ich sagte. Also Leistung, Leistungsentwicklung ist ein komplexes Geschehen und da gehören eben auch die psychischen und mentalen Ressourcen dazu. Und lange Zeit ist das ein bisschen unberücksichtigt geblieben. Da hat man sich eben auf die klar messbaren, operationalisierbaren Kategorien zurückgezogen, also wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Fähigkeit, Kraftfähigkeit etc. Also alles das, was naturwissenschaftlich gut nachhaltbar ist und was man auch gut entwickeln kann. Und diese anderen psychischen oder auch sozialen Komponenten von Leistungsentwicklung sind eher ein bisschen randständiger behandelt worden. Das momentan findet im deutschen Spitzensport, da gibt es eine Trendwende hin zu diesem Bereich, dass man eben auch diesen sozialen und psychischen Komponenten viel mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt ansprechen, den Sie gerade erwähnt haben, nämlich, dass es manchmal auch den weniger erfolgreichen Personen an dem Blick von außen und an dem Feedback fehlt, es lieber bleiben zu lassen. Ist es nicht auch unglaublich schwierig, als begleitende Person oder als Trainer, Trainerin diesen Punkt zu erkennen, wo man genau dieses Feedback geben sollte und sagen sollte, vielleicht solltest du doch dir lieber ein anderes Hobby suchen oder vielleicht solltest du dich zumindest nicht darauf versteifen, jetzt die ganz große Karriere im Sport machen zu wollen, weil man ja letztendlich auch damit vorwegnehmen würde, eine zukünftige Entwicklung, die es vielleicht noch geben kann.
Klar, in jedem Rat, den man gibt, in jeder Empfehlung steckt natürlich auch die Gefahr, dass der Rat an der Sache vorbeigeht. Und womit Sie natürlich vollkommen recht haben, ist, dass wenn man das zu früh macht und zu vorschnell sagt, lass es sein, du hast kein Talent, dann ist das manchmal wirklich zu früh, weil auch Talententfaltung manchmal zeitlich verzögert stattfinden kann. Auch dafür gibt es einige Beispiele aus dem Spitzensport. Athleten, die man schon aufgegeben hat, die eben parallel zu den üblichen, sag ich mal, Verbandstrukturen und Leistungsstufen trotzdem es nach ganz oben geschafft haben. Solche Fälle gibt es.
Dann auch erst recht vielleicht?
Dann vielleicht auch erst recht manchmal, genau. Aber ich denke, es kommt auch gar nicht immer darauf an, jemanden den Rat zu geben, lass es sein oder mach was ganz anderes. Es reicht schon, dass man realistische Ziele absteckt und miteinander abspricht und im Prinzip keine Versprechen adressiert, die man nicht halten kann. Also wenn man junge Menschen adressiert, dass sie das Riesentalent sein und dass sie es später mal aufs Treppchen schaffen, und es gibt Hinweise, dass das ein starkes Verbankspiel ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass beim Nicht-Eintreten da sehr, sehr, sehr viel zerstört wird. Und dann so eine Sportart, die eigentlich etwas ganz Tolles sein kann, genau zum Gegenteil wird. Die dann nicht nur keine Strahlkraft hat, sondern tatsächlich fast zu so einem Korsett wird. Deswegen gehört es, glaube ich, zu kompetenten Trainerinnen und Trainern dazu, eben diese realistische Leistungserwartung im Blick zu haben. Die sind ja häufig sehr erfahren. Und dann auch entsprechend zu beraten und zu sagen, verabschiede dich mal von dem Leistungsgedanken XY. Das ist ungefähr so der Bereich, über den wir jetzt reden. Und wenn man das dann realistisch abgesteckt haben, dann kann man ja mit diesen etwas weniger hohen Erwartungen trotzdem sehr viel leisten und sehr viel aus dem Geschehen herausholen und profitieren als Athlet. Und ich glaube, das wäre eine wichtige Aufgabe.
Ich stelle es mir generell schwierig vor für Trainerinnen im Kinder- und Jugendleistungssport, da auch das richtige Maß zu finden. Einerseits natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt Druck auszuüben, damit die Jugendlichen dann eben auch die Höchstleistungen im Rahmen des Möglichen erbringen können. Andererseits aber auch diese ja auch etwas fragilen jungen Menschen vielleicht vor sich selbst zu schützen ein Stück weit oder vielleicht auch vom übertriebenen Ehrgeiz der Eltern in manchen Fällen.
Ja, also ich glaube, der Druck kommt von den jungen Menschen selbst. Das muss ja, Druck muss ja auch nicht unbedingt etwas negativ Konnotiertes sein. Also Druck kann auch positiv belegt sein. Also die Bereitschaft, etwas zu leisten und sich dem auch zu stellen, kommt von den jungen Menschen selbst. Es bedarf häufig keines Trainers oder Trainerin, die in dem Bereich sagen, jetzt musst du dich aber mal anstrengen, die wollen das selbst. Und manchmal ist es tatsächlich so, wie sie sagen, dass es wichtiger wäre, das in gesunde Bahnen zu lenken und sagen, ja, an der Stelle, jetzt kannst du Gas geben, aber jetzt nimm mal ein bisschen zurück und jetzt müssen wir gucken, dass wir andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel im Training, dass auch eine andere Perspektive reinkommt. Und die Vorstellung, dass es die ehrgeizigen Eltern sind, die ihre jungen, talentierten oder manchmal weniger talentierten Kinder quasi triezen, die gibt es auch, das will ich nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, dass das auch zu den Mythen gehört. Diese Forschung ist, es sind die überehrgeizigen Eltern, die es selbst nicht geschafft haben und es wird auf die Kinder übertragen. Ich habe selbst in den Fällen, in denen ich gearbeitet habe, das ganz selten festgestellt. Sondern ich habe festgestellt, dass die Motivation und der Ehrgeiz von den Betreffenden selbst kommt. Und das ist auch ein gesunder Startpunkt. Es muss von den Menschen selbst kommen. Wenn es nicht von ihnen selbst kommt, sondern von anderen, dann geht das Geschäft eh auf Dauer nicht gut. Dann ist das relativ schnell zu Ende. Dann gibt es eine Dropout-Problematik, dann wendet man sich anderen Dingen zu, da bleibt man nicht dabei. Also ich glaube, die Eigenmotivation ist das A und O für den Start in so eine sportliche Entwicklung.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es auch ein bisschen sportartabhängig ist, inwieweit da auch Impulse von außen eine Rolle spielen. Ne?
Das glaube ich auch.
Emma Hinze hat ihr aktuelles Trainingspensum beschrieben mit 2,5 Stunden morgens und in der Regel nochmal 2 bis 2,5 Stunden nachmittags. Das wären 5 Stunden plus 3-mal in der Woche dann noch Physiothermine. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Pensum. Was sagen Sie aus Ihrer Warte als Sportwissenschaftler dazu mit Blick auf gesundheitliche Aspekte? Gibt es auch irgendwo einen Bereich, wo man sagen muss, ist vielleicht auch eine Grenze überschritten, dass der Sport an sich noch gesundheitsfördernd ist?
Auch das kann man pauschal gar nicht beantworten. Also Emma Hinze wird einen Staff um sich herum haben, die genau so etwas achten. Sie wird umfassend gescreent sein, von der Ernährung bis zur richtigen Belastungsstufe, bis hin, und das wird immer wichtiger, zur richtigen Erholungsphase. Das wird alles, sage ich mal, genau nachgehalten. Das ist in der Trainingswissenschaft mittlerweile sehr, sehr stark perfektioniert worden. Dass ich als Sportwissenschaftler an dieser Stelle gar nicht zu diesem Fall sagen muss, weil sie Sportwissenschaftler um sich herum haben wird und Mediziner um sich herum haben wird, die das viel besser sagen können. Aber was man vielleicht allgemein sagen kann, natürlich besteht die Gefahr, wenn man in diesem Umfang von 30 plus Stunden die Woche eine Sache macht, dass es natürlich zu einseitigen Belastungsstrukturen kommt in vielfältiger Hinsicht. Und da ist es eben wichtig, dass man das Training variabel gestaltet, dass es eben zu diesen einseitigen Überbelastungssyndromen nicht kommt. Und da ist die Sportwissenschaft mittlerweile auch schon sehr weit, das eben nicht mehr ganz einseitig zu tun. Aber die Gefahr, dass wenn man etwas ganz intensiv macht, natürlich auch es eine Kehrseite der Medaille gibt, das dürfte klar sein. Und das Gesundheitsmotiv ist nicht das primäre Motiv von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern. Ja. So. Ja. Das wäre eher das Motiv von Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern. Gesundheit spielt natürlich auch eine Rolle, aber es ist im Spitzensport natürlich der Kategorie Leistung untergeordnet. Also Sie werden auch niemanden finden, der sagen wird, ein Marathonlauf sei per se gesund. Ein Marathonlauf kann gar nicht gesund sein. Aber sehr wohl die Vorbereitung und die ganzen Investitionen, die man in Kauf nimmt, um irgendwann mal Marathon zu laufen, das ist schon etwas ganz anderes.
Das war tatsächlich genau das Beispiel, was ich bringen wollte. Also mal weg vom Radsport gedacht. Ich bin nämlich selber früher Crossläufe gelaufen. Ja. Und meine Krankenkasse, die ja vermutlich auch auf irgendwelchen sportwissenschaftlichen Studien ihre Berechnungen basieren lässt, die hatte zu dem Zeitpunkt so ein Punktesystem, wo dann bestimmte sportliche Tätigkeiten belohnt wurden und das ging genau bis Halbmarathon. Und wenn man aber mehr als Halbmarathon gemacht hat, dann war das quasi schon wieder nicht mehr wert, als gesundheitsfördernder Sport anerkannt zu werden. Das fand ich ganz spannend.
Ja, also über den Sinn und Unsinn von solchen, sag ich mal, Grenzmarkierungen, da kann man sich jetzt lange streiten. Aber klar, die Position, die dahinter steckt, ist natürlich, dass wenn es darüber hinausgeht, offensichtlich eine Belastung dem Körper zugemutet wird, die auf Dauer nicht gesund sein kann. Und dann werden solche Grenzen gezogen. Vermutlich gibt es auch, wird Skifahren oder Skialpin auch nicht zu den förderwürdigen Aktivitäten von Krankenkassen gehören, oder? Ich weiß es nicht.
Also es gibt ja auf jeden Fall Risikosportarten. Ich glaube, Drachenfliegen haben die auch nicht so gerne.
Ja, erstaunlich.
Ja, ich wollte noch eine Frage dazu stellen zum Thema: Muss es denn eigentlich immer der ganz große Erfolg sein oder kann vor allem was nach dem, was Sie jetzt gesagt haben zu der Frage, ist das eigentlich auch immer noch gesundheitsverträglich, kann Leistungssport im Grunde auch ein Selbstzweck sein? Ja. Also kann jemand, der zum Beispiel Marathon läuft, der vielleicht gar nicht das Ziel hat, irgendwo einen Wettkampf zu gewinnen oder immer wieder seine Zeit noch weiter zu verbessern, sondern der einfach sagt, er läuft halt einfach regelmäßig und gerne diese Strecke, diese Distanz und kann das auch einfach für sich stehen als Leistung.
Eine Top-Frage. Im Grunde genommen haben Sie sie selbst schon beantwortet. Ja, und das führt mich nämlich zu der Frage, wie wir jetzt mit dem Leistungsbegriff umgehen. Also wenn wir jetzt über den Spitzensport sprechen, da haben wir eine klare Zuspitzung des Leistungsbegriffs, der für relativ wenige zutreffend ist. Und jetzt haben wir aber vom Spitzensport mal abgesehen auch, ich habe schon gesagt, Leistungssportler, wir haben ambitionierte Breitensportler, wir haben Freizeitsportler, das sind alles also nicht Unterkategorien im Sinne von weniger bedeutend, aber es zu unterscheiden vom absoluten Spitzensport, das ist das, was immerhin so unter anderem macht. Und da sehe ich es so, wie Sie das schon angedeutet haben, dass die Tatsache, dass man sich als jemanden wahrnimmt, der in der Lage ist, etwas zu leisten im Sinne von zu verbessern, zu verändern und für sich als sehr bedeutungsvoll zu erleben, ein Movens für das gesamte Leben sein kann. Und dass dem Leistungsbegriff per se erstmal nichts Negatives anhaftet. Man spricht auch in meiner pädagogischen Disziplin davon, dass Leistung eine anthropologische Grundkategorie unseres Lebens darstellt. Und wenn man das dann so auffasst und nicht immer sofort an Gewinner und Verlierer denkt, sondern Leistung als eine anthropologische Grundeigenschaft, über die wir verfügen, dann ist es keine Revolution mehr zu sagen, dann lass uns doch mal diese anthropologische Grundeigenschaft nutzen und wir versuchen mal zu schauen, wo können wir denn Leistung uns als leistender Mensch erleben und erfahren. Und dann können es eben auch die kleinen Dinge sein, die sich verbessern, vielleicht Dinge sogar, die nur ich selbst wahrnehme, die gar nicht unbedingt von außen beobachtbar sind. Und das ist eben auch Leistung und Leistungsantrieb. Es ist nicht immer nur das große, sage ich mal, operationalisierbare an Leistung, das Nachhaltbare, Messbare, sondern es sind die kleinen Leistungsmomente, die einen bei der Stange halten und die einen vielleicht sogar auch erst anfangen lassen. Interessanterweise gibt es auch Aussagen von Spitzenturnerinnen, die gesagt haben, das, was mich eigentlich antreibt, auch die hohen Investitionen zu leisten, die trainieren auch 30 bis 35 Stunden in der Woche, ist nicht unbedingt, ob ich mal beim Wettkampf in 4 Jahren, bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften auf dem Treppchen stehe, weil ich weiß, dass es sehr viel Bedarf, damit das gelingen kann. Es ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, dass mir das gelingt, obwohl ich vielleicht schon zu den talentiertesten Menschen gehöre. Aber das, was mich motiviert, ist tagtäglich zu versuchen, das sind die kleinen Erfolge im Trainingsalltag. Also wenn ich auf einmal ein Turnelement turnen kann, das ich vorher noch nicht turnen konnte, dass es sehr flüssig gelingt. Und das ist der Antrieb, der eben auch zu diesem Leistungsmoment dazugehört. Mhm. Und für Trainerinnen und Trainer ist es total wichtig, diese individuellen, auch manchmal ganz kleinen Leistungsmomente ganz hoch zu schätzen bei ihren Athleten und Athleten, nicht darüber hinwegzugehen und immer nur den Erfolg in 4 Jahren im Blick zu haben, sondern genau diese kleinen Motivationsleistungsschübe anzuerkennen und damit zu arbeiten, weil das ist das Quell, weswegen Menschen dabei bleiben. Und das kann jeder erfahren in seinem jeweiligen Möglichkeitsbereich. Deswegen plädiere ich für ein sehr umfassendes Verständnis von Leistung. Nebenbei bemerkt, diejenigen, von denen man das gar nicht erwarten würde, dass auch das Leistungsmotiv für ihr Tun, sag ich mal, hochrelevant ist, wie zum Beispiel Abenteuer- und Event-Sportlerinnen und Sportler, also Snowboarderinnen, Skateboarder oder Kitesurfer, Kitesurferinnen, die ja denen so ein bisschen das Image anhaftet, ach, die sind jetzt aber fernab vom klassischen Leistungsgedanken, die sehen cool aus, tragen coole Klamotten, sind manchmal Trendsetter in der Mode und scheinen offensichtlich auch sehr geschmeidig miteinander umzugehen. Gar nicht so, wie man das in den verbochten Leistungssportlergesichtern immer zu erkennen glaubt. Aber Frau Reinke, Sie können mir glauben, dass die genauso von einem Leistungsmotiv getragen sind. Die wollen ihre Elemente und ihre Tricks auch können und tun alles dafür. Und das ist dann kein großer Unterschied mehr zu Hochleistungstraining. Das heißt, das Leistungsmotiv begegnet wirklich an sehr, sehr vielen Stellen.
Ja, spannender Gedanke. Wenn man viele Jahre ganz oben dabei war, also jetzt rede ich wieder über das Thema Spitzensport und irgendwann ja auch einfach mal alles erreicht hat. Wann ist dann aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Sollte man aufhören, wenn man merkt, dass man die Leistung nicht mehr halten kann? Oder ist der ideale Zeitpunkt eigentlich kurz vorher? Man hört wirklich auf dem Höhepunkt der Karriere auf, zumindest in der Öffentlichkeit dann diesen Sport weiter zu verfolgen.
Also ich will mich um die Antwort nicht drücken, aber auch da würde ich sagen, ganz, ganz schwer pauschal zu sagen. Ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Also wer ist man, dass man jemandem sagt, jetzt ist es besser, deine Leistungssportkarriere zu beenden? Schauen Sie mal, Claudia Pechstein, die Eisschnellläuferin, jetzt mittlerweile 50 Jahre alt, hat immer noch ihren Sport nicht an den Nagel gehängt. Offensichtlich bezieht sie etwas daraus, was sie veranlasst ist, weiter zu tun. Ihr zu raten, deine beste Karriere ist vorbei, du warst Olympiasiegerin, du warst Weltmeisterin und jetzt läufst du hinterher. Warum tust du dir das an? Das muss sie selbst entscheiden. Wenn ich Spitzensportler wäre, so kann man vielleicht mal anfangen, dann wäre für mich der richtige Zeitpunkt auszusteigen, wenn ich das Gefühl hätte, auf Biegen und Brechen halte ich jetzt an einem Ideal fest, dem ich nicht mehr entsprechen kann und bin bereit, dafür etwas zu tun oder an eine Grenze zu gehen, von der ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass es mir nicht gut tut, dass mein Körper stark darunter leidet, nur um dieses Gefühl noch relativ nah dran zu sein, zu haben. Wenn ich an so einem Punkt wäre, war ich ja nie, dann wäre für mich der Punkt erreicht, den Schalter umzulegen und der Sache nicht mehr so nachzugehen. Aber das sagt man auch so, das sagt man in der Theorie so. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie waren Spitzenathletin oder sind Spitzenathletin und merken so ein bisschen, das spürt man ja auch, aber dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich höre jetzt wirklich auf, das ist natürlich auch eine schwierige biografische Bruchstelle, der setzt man sich nicht so gerne aus und man hat häufig dann vielleicht auch so viel Positives daraus bezogen, dass man es wieder haben möchte und deswegen sind häufig solche Karriereenden auch sehr, sag ich mal, dramatisch. Und manchmal kriegt man sie ja auch medial dramatisch präsentiert, wenn Menschen auf einmal aussteigen müssen oder wenn man feststellt, sie steigen nicht aus, obwohl sie es vielleicht tun sollten. Aktuell kriegen wir das ein bisschen bei Cristiano Ronaldo mit. Wir haben es, wie ich finde, auf sehr anschauliche Art und Weise bei Sebastian Vettel mitbekommen, der sich entschieden hat, jetzt aus der Formel 1 auszusteigen und der dann eine sehr umfangreiche Begründung dafür geliefert hat. Das fand ich eine sehr reife Darstellung, also Darstellung seines Karriereendes. Und wenn einem sowas gelingen kann, zwar schmerzvoll, aber trotzdem gut begründet aufzuhören, das wäre für mich so ein positiver Fall.
Ja, besonders tragisch finde ich immer die Fälle, die irgendwie bis zum Schluss noch gekämpft haben und dann am Ende vielleicht verletzungsbedingt ausscheiden müssen, ja, oder so. Das finde ich immer besonders tragisch, weil das so ein harter Bruch dann ist und nicht wirklich auf einer eigenen Entscheidung basiert. Letzte Frage an Sie. Wären Sie gerne Spitzensportler geworden, wenn Sie die Voraussetzungen gehabt hätten?
Das ist die letzte Frage, die Sie stellen. Das ist eine gemeine Frage. Also klar, fragt man. Also ich habe mein ganzes Leben lang Leistungssport betrieben, Leichtathletik und dann in späten Jahren mit dem Rennradsport begonnen und man stellt sich natürlich die Frage, wo hätte man das Talent gehabt, es bis nach oben zu schaffen, wenn man dabei geblieben wäre. Aber ich bin eben nicht dabei geblieben. Das heißt, irgendetwas fehlte, um es bis zum Ende durchzuziehen. Also ich würde sagen, nein, ich bin froh, so wie es gekommen ist. Ich mache sehr viele Dinge sehr gerne und sehr intensiv. Ich fahre leidenschaftlich gerne Ski, Rennrad wissen Sie, mache auch noch andere Dinge. Und dieser Potpourri der Vielfältigkeit, das ist das, was zu meiner Persönlichkeit dazugehört. Und klar, diese Frage, wie wäre es, wenn du Spitzensport in dem Bereich gewesen wäre, wenn du früher angefangen hättest, dass man belügt sich auch immer gerne selbst. Ne? Also ich habe erst mit 30 wirklich, ich komme aus vom Laufen und bin dann mit 30 aufs Rennrad gestiegen und dann sagt man sich, oh Gott, du bist so schnell so gut geworden. Was wäre gewesen, wenn du mit 15 schon mit Rennradsport angefangen hättest? Habe ich aber nicht. Und ja, wer weiß, ob das bedeutet hätte, dass ich es geschafft hätte. Vermute ich nicht, weil ich nämlich ein Schisser bin, wenn es ans Bergabfahren geht. Also das, was Emma Hinze vermutlich hat, dieses auch reinhalten, das habe ich gar nicht. Das heißt, das wäre schon absoluter Karrierebremser Nummer 1 gewesen. Sodass es kein Zufall ist, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also die Frage, also die Antwort auf die Frage lautet nein. Aber ich begeistere mich für die Spitzensportkarrieren von anderen.
Das ist ja auch eine deutlich entspanntere Perspektive. Vielen Dank, Herr Frei, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim. Produziert von Sarah Reinke, Mara Schrey und Alexandro Huber. Sendeverantwortlich ist Sarah Reinke.